SWR 2 Zeitgenossen.
Alice Botha, Sie sind Journalistin bei der Zeit, der Wochenzeitung in Hamburg, zuständig als Redakteurin für Osteuropa. Und man kann wahrscheinlich sagen, Sie sind auch immer ganz gerne da, wo es zur Sache geht. Also beispielsweise bei der Revolution in Georgien, bei der sanften Revolution in Armenien, die hier möglicherweise viele gar nicht mitbekommen haben so richtig. Aber auch ganz aktuell, ziemlich nah, zwar nicht vor Ort, aber in Kontakt mit den Menschen in Belarus. Sie haben auch über die Frauen in Belarus ein Buch geschrieben, über das wir sicher gleich noch sprechen werden, aber jetzt erstmal grundsätzlich gefragt, darf ich Ihnen unterstellen, haben Sie ein Faible für politische Proteste?
Ich habe ein Faible für Osteuropa und Osteuropa im weitesten Sinne. Und da sind einfach derzeit...
Da passiert ziemlich viel.
Genau. Und das wird auch in den kommenden Jahren so bleiben.
Ein ganz besonderer Fokus liegt aber im Moment auf Belarus und das ist auch eine Protestbewegung, eine Revolution, die es Ihnen besonders angetan hat.
Ja, ich würde eher von einer Protestbewegung sprechen. Gerade jetzt sieht ja wenig nach Revolution oder nach neuen Zuständen aus. Die hat es mir wirklich angetan. In einer Art und Weise, wie ich das in meiner journalistischen Laufbahn, die jetzt nun auch fast 15 Jahre dauert, noch nicht erlebt habe.
Was hat Sie da so gepackt?
Es war so seltsam, weil ich nicht vor Ort war, wie Sie sagten. Ich konnte zunächst nicht hinreisen wegen der Corona-Maßnahmen der russischen Regierung. Ich lebte da noch in Moskau und war nicht in der Lage, Russland zu verlassen. Und
als Moskau-Korrespondentin für die Zeit?
Mhm. Genau. Und dann bekam ich kein Visum mehr. Also die letzten Jahre hatte das immer wunderbar geklappt. Akkreditierung, Visum, ich konnte hinreisen, wie ich wollte. Und mit einem Mal wurden für die deutschen Korrespondentinnen und Korrespondenten alle Visa annulliert und neu ausgegeben. Und ich gehörte nicht zu den Glücklichen, die eins bekommen haben. Und das ist schon mal seltsam, dass einen etwas so packt und die Ereignisse finden so mittelbar statt. Aber ich hatte eben dadurch fast alles über Telegram gemacht, also den Messenger-Dienst, in dem man online Kontakt halten kann, sich austauschen kann. Und dadurch entstanden unglaublich intensive und auch, ja, sehr berührende Kontakte, weil ich zum Beispiel wusste, immer samstags, immer sonntags wird protestiert. Samstags gingen die Frauen raus, sonntags waren die großen Proteste. Und dann schrieb ich eben meinen Gesprächspartnerinnen und meinen Gesprächspartnern und fragte, ist alles in Ordnung? Gehören sie zu den Festgenommenen? Ist mit ihrer Familie alles in Ordnung? Und ich wusste, wenn da keine Antwort kommt in den nächsten 12 Stunden, dann sind sie wahrscheinlich festgenommen worden. Und das erzeugt eine enorme Intensität und man fiebert dann mit, man macht sich Sorgen, man hat ein Kopfkino laufen. Und das hat, glaube ich, bei mir ja dazu geführt, dass ich so wirklich reingesogen worden bin. Und dann war das natürlich auch noch der Charakter dieses Protests oder dieser Proteste.
Waren Sie selber überrascht, was für eine eigentümliche Nähe sich da plötzlich einstellt und dass Sie so involviert werden?
Absolut. Es war auch manchmal so bizarr, dass ich mehr mitbekommen habe als die Gesprächspartnerinnen, weil gerade in den ersten Tagen das Internet gedrosselt oder gar ganz abgeschaltet worden ist. Und ich war besser up to date als diejenigen, die es betraf, die vor Ort waren,
denen also ich dann Informantin sozusagen
auf eine Art. Also ich fragte dann nach einem Ereignis oder nach Zahlen und sie hatten bis dahin noch gar nichts davon gehört. Das ist natürlich bizarr. Ja, für mich war das eine ganz neue Erfahrung und ich glaube auch, dass die vielleicht ohne die Pandemie gar nicht möglich gewesen wäre. Dem Ganzen ging ja schon über ein Jahr pandemische Entwicklung voraus. Das heißt, man hatte ohnehin oft Gespräche online geführt über alle möglichen Dienste, die es so gibt. Und ich glaube, dadurch war die Barriere nicht ganz so hoch, sich auch einer fremden ausländischen Journalistin auf so einem Kanal anzuvertrauen. Also jeder nutzte das sehr freigebig zu der Zeit. Und ich habe dann ja ein Buch geschrieben, über das wir noch sprechen werden. Und für dieses Buch habe ich insgesamt mit meinen journalistischen Recherchen so um die 100 Gespräche geführt und fast alle mit Video. Und das wäre heute zwar nicht mehr so möglich, weil sich die Zustände in Belarus so verschlechtert haben und so rigoros geworden sind. Aber ich glaube auch, dass die Nähe, die da entstanden ist, tatsächlich etwas sehr, sehr Einzigartiges in meinem Berufsleben bislang war.
Und diese Intensität, die speist sich aber eben nicht nur aus diesen ganz persönlichen, auch sehr nahegehenden Gesprächen, die Sie gerade geschildert haben, sondern eben natürlich auch aus dem besonderen Charakter dieser Protestbewegung. Sie haben es gerade angerissen. Lassen Sie uns ein bisschen darauf eingehen. Die prägenden Figuren dieser Protestbewegung sind allesamt Frauen, beispielhaft Svetlana Tichanowskaja, deren Schicksal ja beispielhaft für das vieler Frauen in Belarus steht. Eigentlich waren die Männer die politisch Aktiven, bis sie verhaftet worden sind. Im Falle von Svetlana Tichanowskajas Mann war es so, dass er sich für die Präsidentschaftskandidatur aufstellen lassen wollte und dann als Oppositioneller verhaftet worden ist. Und Frau Tichanowskaja mit ihren zwei Kindern musste erst mal sehen, wie sie zurechtkam und ist eigentlich eher ungewollt dann politisch aktiv geworden.
Genau. Es ist eine Geschichte, die ja, klingt wie im Prinzip die Handlung einer Netflix-Serie. Sie hat sich aufstellen lassen für ihren Mann und sich nichts dabei gedacht. Frau Tichanowskaja führte eine recht traditionelle Ehe und sie habe ich nun besucht im litauischen Exil, in dem sie lebt, und fragte sie dann eben auch, war das die erste weitreichende Entscheidung in der Beziehung, die sie allein getroffen haben? Denn sie hatte mit ihrem Mann keine Rücksprache gehalten. Dann sagte sie, wieso weitreichend? Mir war das gar nicht klar, dass das weitreichend sein würde. Ich wollte ihm einfach zeigen, dass ich sein Werk quasi zu Ende führe. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass man mich zulassen würde zu der Wahl. Sie haben sie zugelassen, weil sie eine Frau
ist. Ganz kurz, aber er hatte ihr auch vorher nicht erzählt, dass er sich aufstellen lassen würde, ne?
Genau. Mhm. Es war wirklich, deshalb meine ich, eine sehr traditionelle Ehe. Mhm. Er machte sein Ding und machte sehr vieles mit sich aus, verdiente das Geld und wurde eben politisch immer aktiver. Und sie war daheim mit den Kindern und fing gerade an, beruflich sich wieder zu orientieren. Aber man stelle sich einmal vor, man erfährt über YouTube, dass der eigene Mann, der zwar im Gefängnis sitzt, Ambitionen hat, Präsident zu werden. Ja. Ich weiß nicht, wie viele sich da freuen würden, dass es da vorher keine Gespräche drüber gab, zumal in einem Land wie Belarus.
Wäre möglicherweise auch ein Trennungsgrund.
Ja, so weit würde ich nicht gehen, ja. Aber auf jeden Fall würde es Diskussionen geben. Ja.
Und ich hatte es gerade gesagt, ihr Schicksal, wenn man es mal so nennen mag, steht in gewisser Weise beispielhaft. Also es geht eigentlich sehr vielen Frauen, die sich dieser Protestbewegung angeschlossen haben, genauso. Die Männer waren die politisch Aktiven, sitzen mittlerweile im Gefängnis und jetzt gehen die auf die Straßen.
Ja und nein. Was besonders ist, ist diese Sichtbarkeit der Frauen, das in der ersten Reihe stehen. Das ist wirklich etwas Einmaliges. Das hat es auch in all den Protesten, die es ja auch schon vorher gab, wenn Wahlen gefälscht worden sind in Belarus, nicht gegeben. Aber wogegen ich mich so ein bisschen wehre, ist so zu tun, als hätten die Frauen vorher gar keine politische Aktivität gezeigt. Es gab immer sehr, sehr starke Frauenrollen und sehr, sehr starke Frauen in Belarus. Sie waren nur eben nicht in der allerersten Reihe. Trotzdem ist ja ihr Engagement nicht zu unterschätzen. Und neuerdings lege ich wirklich Wert darauf, das nochmal zu betonen. So, ja, das ist ein Protest, in dem die Sichtbarkeit der Frauen eine ganz besondere ist und die neu war. Aber sie sind nicht aus dem Nichts gekommen, sondern es gab schon immer auch aktive Frauen.
Ist es eine feministische Bewegung?
Nein. Es ist keine feministische Bewegung. Es ist eine feminine Bewegung.
Na, die Anführerinnen selbst wollen sich auch oder wollen fast sogar richtig aktiv vermeiden, als Feministin bezeichnet zu werden, richtig?
Sie würden sich zum ersten gar nicht als Anführerinnen sehen, sondern sagen, ja, das waren drei Frauen, drei Gesichter. Wir sind drei Gesichter von vielen. Und eine aus diesem Trio bezeichnet sich als Feministin. Das ist Maria Kolesnikova, eine Musikerin, die auch lange in Stuttgart gelebt hat, eine Flötistin, die kürzlich zu 11 Jahren Haft verurteilt worden ist, die sie im Lager absitzen muss. Und sie hat schon auch öffentlich sich als Feministin bezeichnet, was in einem konservativen, patriarchalen Land wie Belarus und in Osteuropa insgesamt schon wirklich eher ungewöhnlich ist. Also das F-Wort gilt dort immer noch oft als Schimpfwort.
Ja, und wenn Sie sagen, es ist eine feminine Bewegung, ist das dann die Selbstbezeichnung derjenigen, die da aktiv sind? Oder würden Sie die übernehmen und sagen, ja, es ist eine feminine, aber keine feministische Bewegung? Von hier wird es ja immer ganz gerne so
als feministische
Bewegung auch
bezeichnet. Mit feminin meine ich eben einfach weiblich. Mhm. Und das Feministische, es gibt Feministinnen in Belarus auch, die das sehr kritisiert haben, dass es keine feministische Agenda der Frauen, die aktiv geworden sind, gab. Die meisten, mit denen ich gesprochen habe, haben eben Wert darauf gelegt, dass sie nicht auseinanderdividiert werden, Männer wie Frauen, und dass es zunächst einmal um eine demokratische Entwicklung geht, dass es darum geht, dass ihre Stimme zählt, die bei dieser gefälschten Wahl eben nicht gezählt worden ist, und dass es darum gehen muss, Alexander Lukaschenko endlich dazu zu kriegen. Ich würde ihn nicht mal als Präsidenten bezeichnen, nicht mehr als legitimen Präsidenten, aber als den Herrscher, der sich weigert, die Realien anzuerkennen, dass es eine Kandidatin gab, die aller Wahrscheinlichkeit nach ihm gefährlich geworden ist.
Er sagt, er ist mit mehr als 80% gewählt worden.
Das ist definitiv eine Lüge. Wie viele Stimmen er tatsächlich bekommen hat, wie viele Stimmen Svetlana Tsihanouskaja bekommen hat, das kann niemand sagen, denn die Wahlprotokolle, die sind futsch.
Ich darf das vielleicht sagen an der Stelle, Sie sind auch Mutter, noch gar nicht so lange. Wie oft und oder wie sehr haben Sie sich manchmal auch dabei ertappt oder selbst gefragt, wie würde ich in so einer Situation handeln, reagieren? Man muss sich vorstellen, die Frauen haben meistens auch alle Kinder, die werden zum Teil zum Schutz der Kinder ins ausländische Exil gebracht. Die Männer sind im Gefängnis, die Frauen gehen, wie man von Folterberichten, von Vergewaltigungsberichten weiß, wirklich unter Lebensgefahr auf die Straße, aber sie gehen auf die Straße.
Und sie sind besonders verwundbar über ihre Kinder. Also das Regime versucht schon ganz gezielt, Eltern die Kinder wegzunehmen mit vorgeschobenen Paragraphen. Da dachte ich auch, was würde ich machen? Ich hoffe und bete, dass ich das niemals in meinem Leben herausfinden muss. Und ich habe oft über Maria Kolesnikova und ihre zwei Mitstreiterinnen gedacht, denn das sind Svetlana Tsihanouskaja, die zwei Kinder hat, deren Mann im Gefängnis sitzt, Veronika Tsapkala, die zwei Kinder hat, deren Mann ins Exil geflohen ist, die leben beide jetzt, oder die ganze Familie lebt jetzt in Lettland, und Maria Kolesnikova, die kinderlos ist. Und sie ist die kompromissloseste von allen, also die sich entschieden hat, in dem Land zu bleiben, um jeden Preis. Und sie wurde im September vor über einem Jahr in einer Nacht- und Nebel-Aktion an die Grenze zur Ukraine gebracht. Es sollte so aussehen, als würde sie aus dem Land fliehen. Man hatte ihr Flugtickets gegeben und sie hätte ja jederzeit nach Deutschland zurückkehren können. Sie hat hier Freunde, sie hat hier Arbeit, eine musikalische Karriere. Und damals an der Grenze zerriss sie ihren Pass, stieg aus dem Auto, mit dem sie eben außer Landes gebracht werden sollte, und marschierte wieder zurück Richtung Belarus. Und seitdem sitzt sie eben im Gefängnis.
Und näht Schutzkleidung für die Uniformierten, die sie ins Gefängnis bringen.
Das sagte sie immer. Sie sagte immer, also man hatte sie im Vorfeld schon bedroht bei diesem Verhör, dass man sie in 1000 Stücke zerteilen werde oder dass sie Jahrzehnte im Kerker verschwinden werde und ihm diese Schutzkleidung nähen wird. Und sie hat trotzdem diesen Schritt gemacht. Und da habe ich mich schon gefragt, ist diese Kompromisslosigkeit der Maria Kolesnikova der Gestalt, weil sie einfach ein außergewöhnlicher Charakter ist, der, wenn er einmal von etwas überzeugt ist, diesen Weg zu Ende geht, koste es, was es wolle, egal ob man Familie hat oder nicht. Oder ist sie vielleicht auch deshalb so kompromissbereit, weil sie keine Kinder hat? Die Frage habe ich mir oft gestellt. Ich habe keine Antwort darauf. Was ich weiß, ist, dass ein Mensch wie Maria Kolesnikova wirklich einem nicht alle Tage begegnet.
Jetzt habe ich ein bisschen auf diesem Feminismus-Thema rumgehackt und einmal würde ich ganz gern noch dabei bleiben, weil ich zumindest in ein oder zwei ihrer Artikel, Alice Botha, meine gelesen zu haben, zumindest einen gewissen verärgerten Unterton oder vielleicht war es auch nur eine Art Befremden darüber, dass sich ausgerechnet Feministinnen in Deutschland, Feministen in Deutschland ja fast gar nicht verhalten zu diesen Protesten in Belarus.
Genau. Einerseits ist das nicht weiter bemerkenswert, denn was im Osten passiert, findet in Deutschland selten Gehör. Aber gerade wenn in unserer Nachbarschaft Frauen so sichtbar sind, hatte ich an die Feministinnen hier den Anspruch, dass sie das doch zumindest wahrnehmen würden, dass sie sich einsetzen würden, dass sie Öffentlichkeit organisieren, herstellen würden. Denn Öffentlichkeit ist das Einzige, was diesen Menschen noch in Belarus bleibt. Und da blieb es wirklich verstörend still. Und das verstehe ich nicht.
Wir sitzen für dieses SWR2-Zeitgenossengespräch in Berlin, anderthalb Flugstunden von Minsk entfernt. Also wirklich nahe, muss man sagen. Wie erklären Sie sich's?
Es hat mit einer wohlgepflegten Ignoranz gegenüber dem Osten zu tun, der im Westen eine jahrzehntelange Tradition hat. Das geht los mit Konrad Adenauer, der irgendwie alles hinter Braunschweig als asiatische Steppe bezeichnete. Und das zieht sich durch das bundesrepublikanische politische Erbe hindurch. Also Willy Brandt einmal beiseite genommen. Und natürlich hat das auch historische Gründe. Es gab nun mal den sogenannten Eisernen Vorhang. Es gab nicht die Möglichkeiten, einander kennenzulernen, die Länder zu bereisen. Aus meiner Schulklasse fuhren alle nach Österreich in den Urlaub, in die Niederlande, Italien, Frankreich campen. Aber niemand fuhr nach Polen oder in die Ukraine oder gar Belarus. Und insofern war Belarus, der Historiker Thomas Bohn nannte das, einen weißen Fleck in Europa. Und ich glaube, der ist nicht mehr ganz so weiß. Mhm. Aber diese Fremdheit und eine Distanz, die geografisch gar nicht gegeben ist, die sind tatsächlich da. Und ich glaube, dass das ja im Prinzip sich so durch die deutsche Öffentlichkeit zieht. Und davon sind halt die Feministinnen leider auch nicht frei, selbst wenn es eben Frauen sind, die dann auf einmal sichtbar geworden sind.
Das heißt aber nur nochmal, um es ganz klar zu machen, wenn das, was gerade in Minsk passiert, in Madrid passieren würde oder in Buenos Aires oder in einem asiatischen Land, dann würde das hier für mehr Aufregung, Protest sorgen?
Bei einem asiatischen Land weiß ich es nicht, aber ein Beispiel. Im Sommer, einige Wochen bevor Maria Kolesnikova verschleppt worden ist, wurde George Floyd in den USA von einem rassistischen Polizisten getötet, auf furchtbare Art und Weise. Und obwohl die Pandemie herrschte, waren hier in Berlin, ich glaube, fast 15.000 Menschen auf dem Alexanderplatz. Keine zwei Monate später wird Maria Kolesnikova, die Deutsch sprach, die dadurch ja auch irgendwie einen doch so ein bisschen eine Brücke schlägt, verschleppt und taucht in einem Kerker wieder auf und man weiß nicht, ob sie gefoltert worden ist, was mit ihr wird. Und es ging eine Handvoll Belarusinnen und Belarussen der Diaspora auf die Straße und das war's. Das zeigt für mich einfach die immense Diskrepanz in der Wahrnehmung.
Und wenn da immer noch so eine große Distanz herrscht, die wir ganz offensichtlich haben als Mehrheitsgesellschaft gegenüber osteuropäischen Ländern, gegenüber den ehemaligen Ländern der Sowjetunion, woher kommt Ihre Nähe zu Osteuropa?
Meine Nähe kommt einerseits aus meiner Biografie, wobei ich gar nicht so weit östlich mein Leben begonnen habe. Ich bin in Polen geboren worden.
1979?
Genau, also und wir sind 1988, als ich 8 Jahre alt war, emigriert, heimlich, also illegal, haben wir das Land verlassen, wissend, dass wir als Spätaussiedler in Deutschland aufgenommen würden. Und damit hatte sich's auch für mich mit dem Osten. Ich verlernte Polnisch sehr schnell, ich wollte mit dem Land nichts zu tun haben, wir hatten dort zwar noch Verwandtschaft, aber ich wollte untertauchen in der deutschen Mehrheitsgesellschaft. Mein Name wurde eingedeutscht und das war eigentlich sehr einfach.
Wie war der Mädchenname?
Alicia.
Alicia. Mhm.
Und daraus wurde Alice, aus Gründen, die sich mir bis heute nicht erschließen.
Mhm. Hätte ja fast Alice sein müssen.
So nennen mich auch meine Deutsch. Eltern.
Ach ja, tatsächlich.
Und meine Verwandten heute. Und insofern ruhte das alles und erst im Studium begann ich mich wieder dafür zu interessieren. Dass ich beruflich dann aber so weit in den Osten vorgerückt bin, Russland, Ukraine, dann eben auch der Südkaukasus, Georgien, Armenien. Das war nicht wirklich abzusehen, aber mir ist aufgefallen, dass viele Korrespondentinnen und Korrespondenten, die mit dem Osten im weitesten Sinne mal zu tun hatten, immer wieder dahin zurückkehren. Also es ist irgendwie, wird es zu einem Lebensthema, selbst wenn man biografisch nicht damit verwoben ist.
Ein besonderer Reiz?
Ja, vielleicht auch ein besonderer Menschenschlag, geprägt durch die Geschichte, durch die politischen Ereignisse. Für viele sicher auch ein Sehnsuchtsort, insbesondere für viele Linke, die Russland verklären und immer noch ein meinen, dass dort irgendwie der gelebte Sozialismus stattfindet, was natürlich Humbug ist. und wiederum für andere auch eine Verbundenheit aus der Geschichte, also ein Gefühl der Schuld, des Aufarbeitens, Wollens, ja. All das.
Gerade in Ländern wie der Ukraine oder eben auch in Belarus hat die Wehrmacht mit der SS mit am schlimmsten gewütet, muss man sagen, mit die meisten Menschen getötet während des Zweiten Weltkrieges. Haben Sie dann als Journalistin das Gefühl ganz oft, dass Sie hier irgendwie einen Auftrag haben, ein Korrektiv zu sein, ein falsches Bild von dem Osten in Anführungszeichen irgendwie wieder gerade biegen zu müssen? Empfinden Sie sich da so in so einer Art Aufklärerinnenposition?
Vielleicht gar nicht mal so sehr als Korrektiv, das hat doch so was Schullehrerhaftes, ja. Genau. Aber was mir tatsächlich ein Anliegen ist eine Übersetzerin zu sein. Also mir ist aufgefallen, dass meine Texte oft bei Leserinnen und Lesern Reaktionen hervorrufen, die eigentlich mit der Region gar nicht so viel zu tun haben. Und mein Anspruch an meine Texte und auch an das Buch, Die Frauen von Belarus, ist der, dass wirklich jede und jeder es verstehen und lesen mag. Dass man mitkommt, dass es kein insiderisches Wissen gibt und eben kein mit dem Fingern zeigen, wieso wisst ihr das nicht. Insofern nicht so sehr Aufklärerin, sondern Übersetzerin und der Versuch, ja, zu vermitteln, was gerade in der Nachbarschaft passiert oder warum uns das angeht. Denn das ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz großer Fehler, der hier gemacht wird, politisch und gesellschaftlich. Es geht uns was an, ob wir wollen oder nicht. Wir leben nun mal nicht auf einer Insel. Deutschland ist nun mal ein EU-Land, das die Ostpolitik mitprägt. Und das nicht hingucken, das nicht sich interessieren wollen, das ist politisch dieser Regierung und der davor ziemlich auf die Füße gefallen.
Gibt es einen Satz, ein Wort, dessen Klang sich Ihnen im Russischen so vermittelt hat, dass Sie diese Sprache dann einfach lieben mussten oder sich dafür so begeistert haben?
Es gab tatsächlich ein Ereignis, nicht ein Wort. Es gibt viele wunderschöne russische Wörter. Eins, das ich sehr gerne mag, ist Sladejeschka, das ist die Naschkatze. und gerade hat eine russische Bekannte meinen Sohn gesehen, nannte ihn Sladuin, also so ein Süßer. Aber tatsächlich sind es nicht einzelne Wörter, auch wenn es ein Wortschatz ist, der ja so groß ist und so reich, dass er sich ja auch oft nicht ins Deutsche so vermitteln lässt. 2008 war ich in Moskau zum ersten Mal und ich war auf einem Konzert im Tschaikowski-Saal an der Majakowskaja Metrostation ist das. Und das kulturelle Ereignis ist ja immer noch ein wahnsinnig wichtiges Gut, insbesondere in den großen russischen Städten.
Ja.
Und es gibt, bevor das Konzert beginnt, immer jemanden, der die Ansage macht. Also wie man im Boxkampf eben diese merkwürdigen Sprecher hat. So ist es dann eben üblich, dass jemand mit einer besonders schönen Stimme verkündet, was wir gleich hören werden. Und dieser Mann verkündete eben, was wir gleich hören werden und wer auftreten wird. Und ich dachte mir, wow, also das ist eine so atemberaubende Sprache, die will ich lernen.
Ja, da musste das, was danach kam, einfach gut sein.
Ja, es ist, jeder, der Russisch lernt, weiß, wie viele Tränen da vielleicht auch mal fließen. Das ist wirklich eine schwere Sprache, aber ich finde sie einfach wunderschön.
Alice Butter, wir machen einen kleinen inhaltlichen Cut wieder zurück auf Ihr Leben in Deutschland. Wie finden Sie das Wort, wenn wir schon bei Wörtern sind, Migrationshintergrund?
Ja, darüber schrieb ich auch in einem anderen Buch, Wir neuen
nicht
Deutschen. Genau. Ja. Und natürlich fand ich das nichtssagend. Also ich fand es nicht furchtbar, aber eben nichtssagend. Das ist eine statistische Kategorie, die versucht, Ordnung zu schaffen mit Menschen. Und Menschen lassen sich nicht ordnen wie bunte Kugeln im Schreibtisch.
Ich habe nochmal nachgeschaut vor der Sendung, wie es definiert wird. Es ist tatsächlich ziemlich breit und ziemlich konfus. Also jeder, der entweder eine fremde Staatsbürgerschaft hat oder dessen Eltern oder direkte Vorfahren zumindest mal eine hatten,
genau.
Fällt in diese Kategorie. Es sind dann je nach Rechnung mehr als 20 Millionen Menschen in Deutschland, die das betrifft, also über ein Viertel der Bevölkerung.
Und mein Sohn hätte demnach auch einen Migrationshintergrund. Also das ist so, was erklärt dann diese Kategorie? Hm. Ich verstehe, dass Behörden für sich etwas klären müssen, Ordnung schaffen müssen, aber es funktioniert nicht. Und natürlich war es auch der Versuch, das in Verruf gekommene Wort Ausländer abzulösen. Aber wie das so mit Worten ist, man legt das eine ab, man hebt das andere auf, aber das Pejorative verschwindet dadurch nicht. Also Migrationshintergrund wurde dann eben mit der Zeit ebenfalls sehr negativ besetzt. Und ich bin mir sicher, wenn es abgelöst wird durch eine neue Kategorie, dann wird auch diese etwas Negatives anhaften. Das, man muss viel früher ansetzen, dass man tatsächlich versucht, Migration und in Deutschland anders zu begreifen.
Oder andersrum gefragt, nicht nach dem Wort Migrationshintergrund, sondern nach Ihren persönlichen Erfahrungen, haben Sie sich jemals als Migrantin gefühlt?
Ja, ich bin da in einer besonderen Situation, denn ich bin weiß. Mein Name klingt mittlerweile auch, naja, südafrikanisch, zwar Botha, aber eigentlich irgendwie deutsch. Und ich kam in die komfortable Situation, dass ich meine Migrationsgeschichte immer herausholen konnte, wann ich wollte.
Also als Trumpf.
Als Trumpf. Und ich spielte mit meinen Identitäten. Es war natürlich am Anfang nicht so. Also
was sind das für Situationen, wo so eine Migrationsgeschichte ein Trumpf sein kann?
Ganz konkret war das bei mir eine Bewerbung. Als ich 15 Jahre alt war, bewarb ich mich um ein Austauschprogramm in den USA. Und ich war keine gute Schülerin. Mein Notendurchschnitt war, glaube ich, 3,6. Und ich sah auch nicht aus wie die Traumschwiegertochter, also hatte gefärbte Haare und trug irgendwie Rangers, also mit so Stahlkappen vorne und so weiter, also so ein richtiger Teenie. Und ich habe aber in der Bewerbung eben meine Herkunftsgeschichte geschildert und ich bekam dann tatsächlich dieses Stipendium. Also offenbar habe ich als Person dann doch einen Eindruck hinterlassen bei der Jury. Ich wurde Ersatzkandidatin, eine Ostdeutsche bekam den ersten Platz und ich rückte dann nach, als sie nicht antreten konnte. Das sind solche Situationen. Und manchmal auch Situationen, wenn ich mich mit Deutschland für einen Augenblick nicht zu sehr identifizieren möchte, obwohl ich natürlich Deutsche bin. Das ist bequem, aber es war auch ein langer Weg dahin. Und in den 90er Jahren ein Kind von Polen zu sein in Deutschland war kein Spaß. Harald Schmidt-Witze und ähnliches mehr. Und bis heute hat das mein Bewusstsein geprägt dafür, was guter und was misslungener Humor ist. Denn ja, eine Migrantengruppe, die in Deutschland verschrien ist, über die noch Witze zu machen, ist nicht lustig.
Ja, in der Hinsicht haben sich die Zeiten möglicherweise etwas geändert. Ich weiß nicht, wie Sie es sehen. Sie hatten es gerade schon mal ganz kurz erwähnt. Sie haben 2012 mit zwei Journalistenkolleginnen, die ähnliche Erfahrungen wie Sie gemacht haben, ein Buch geschrieben, Wir neuen Deutschen, in dem Sie, ja, was getan haben, der Öffentlichkeit zeigen wollten, wie vielfältig persönliche Geschichte sein kann, wer alles zur Bevölkerung gehört und was selbstverständlicher sein sollte. Was war Ihr Anliegen mit diesem Buch?
Wir waren zu dritt, Hue Pham, die aus einer vietnamesischen Familie kommt, Özlem Topçu aus einer türkischen Familie und eben ich. Mhm. Und uns war es ein Anliegen, die zweite Generation vorzustellen. Also wie sehen sich jene, die sich als Deutsche fühlen, aber aus ausländischen Familien kommen? Was für ein Selbstverständnis haben sie? Was für Probleme haben sie? Wie erleben sie ihr Leben in Deutschland? Und für mich war das sehr besonders, mit diesen beiden Kolleginnen dieses Buch schreiben zu können. Wir haben es wirklich zusammengeschrieben. Also nicht jede schreibt ein Kapitel, sondern es war tatsächlich eine Gemeinschaftsaufgabe, die extrem mühsam war. Ja. Und dadurch aber, dass wir eben in einer Redaktion damals noch saßen, ja, hatten wir irgendwie, glaube ich, das Handwerkszeug dafür. Und wichtig war uns eben, dass wir uns nicht auseinanderdividieren lassen. Denn wir hatten die Idee, fingen an, und dann kam das Buch von Thilo Sarrazin raus und das hat uns erstmal gebremst.
Deutschland
und
schafft sich ab.
Genau. Mhm. Und in diesem Buch wird ja auch versucht, Migrantengruppen gegeneinander auszuspielen. Ja, der gute Vietnamese, ich weiß gar nicht, ob es um Polen geht, aber im Prinzip ist schon klar, dass dieses Buch sich vor allem mit Muslimen abarbeitet und mit türkischstämmigen Migranten. Und das war so besonders, dass da jetzt auf einmal jemand war aus einer polnischen, aus einer vietnamesischen, aus einer türkischen Familie. Und natürlich sind unsere Erfahrungen komplett unterschiedlich. Die eine ist aus einer Gastarbeiterfamilie, die andere aus einer Akademikerfamilie. Aber eben dann zu dritt füreinander einzustehen und dieses Erleben in Deutschland zu verschriftlichen, das war was sehr Besonderes. Und wenn ich jetzt irgendwie einige Debatten erlebe, es ist jetzt nun fast 10 Jahre her, bin ich manchmal wirklich so ein bisschen ermüdet, weil ich denke, boah, es hat sich wirklich nicht so furchtbar viel getan in dieser Zeit.
Ist eine migrantische Geschichte, wie auch immer sie aussieht in der eigenen Familie, in Deutschland immer noch ein Makel?
Je nachdem, woher man kommt.
Da gibt's eine Hierarchie?
Absolut. Der schwedische Migrationshintergrund ist was ganz Entzückendes. Der amerikanische sicherlich auch, wenn man nicht gerade zu der leninistischen Jugendgruppe geht. Aber bei dem türkischen, arabischen, russischen, polnischen würde ich vielleicht schon sogar rausnehmen. Mhm. Hintergrund sieht das schon wieder ganz anders aus.
Es geht bei dem Thema Vielfalt selbstverständlicher machen in der Gesellschaft natürlich irgendwie auch immer um ganz konkrete persönliche Vorbilder, um politische Repräsentation. Ich will Sie gleich fragen, was Sie gedacht haben, als Sie das neue Bundeskabinett sich mal angeschaut haben. Mir ist aber dabei erstmal nochmal eingefallen, worüber wir geredet haben, über welches Bild wir geredet haben, als das letzte Bundeskabinett ins Leben gerufen worden ist unter Angela Merkel. Da gab es ein berühmtes Bild von Horst Seehofer und seinem Team im Innenministerium. Das sah so ein bisschen ungewollt aus wie ein Lookalike-Wettbewerb, also
Sie
erinnern sich, ja, 2018 war das, 9 Männer, alle in mehr oder weniger dunklen Anzügen, alle ungefähr gleich alt. Der eine wie der andere sahen sie ähnlich aus. Das hat ungewollt zu einer großen Diskussion ja über Vielfalt in der Politik geführt in Deutschland. Hat sozusagen die fehlende Vielfalt auf politischer Bühne auch negative Effekte auf das Selbstverständnis von Vielfalt bei uns in der Gesellschaft?
Ganz sicher ist das so. Und Vielfalt ist ja kein Selbstzweck, sondern Vielfalt garantiert Repräsentation. Ich bin auch nicht der Meinung, dass es jetzt eine Quote geben sollte, wie viele mit Migrationshintergrund in welchem Kabinett sitzen. Aber Fakt ist doch, dass in einem Kabinett, wo keine Frauen sind, Themen, die Frauen beschäftigen, nicht vorkommen werden. In einem Kabinett, das überaltet ist, werden Themen, die die Jugend angehen, nicht verhandelt werden. Und in einem Kabinett...
Ist aber auch ganz schön hart, dass Männer kein Einfühlungsvermögen haben, sich um Frauenthemen kümmern zu können.
Nein, ich glaube, nein, das würde ich nicht sagen, sondern es hat einfach was mit Priorisierung zu tun. Mhm. Niemand kann für alle Themen gleichermaßen aufgeschlossen sein und alle Themen behandeln. Und das, was wichtig ist, ist meist das, was in unserer Umwelt irgendwie stattfindet. Ich fand das zum Beispiel sehr bemerkenswert, dass die neue Innenministerin über Rechtsextremismus spricht.
Nancy Fraser.
Genau. Und das war vorher nicht der Fall. Nicht in so einer Deutlichkeit. Natürlich ist das etwas Neues und natürlich hat es etwas damit zu tun, dass Nancy Fraser mit einem anderen Hintergrund, mit einer anderen Biografie, mit anderen Erfahrungen, sie wurde selbst bedroht, an die Arbeit geht als ein Horst Seehofer. Und das ist nicht wertend gemeint. Es ist nun mal so, dass wir alle das Ergebnis unserer Erfahrung, unserer Kontakte, unserer Kränkung, unseres Wissens sind, unserer Familien. Und problematisch wird es aber eben dann, wenn man sich quasi 9-mal ja. trifft und auf andere Personen trifft, die genauso sind wie man selbst und feststellt, ach, offenbar sehen wir die Probleme ganz gleich und was ein Problem ist und was nicht. Und das gilt es aufzubrechen.
Dann wären wir bei meiner angekündigten Frage, wenn Sie jetzt auf die neue Regierung schauen, aufs neue Kabinett, sehen Sie da ja einen anderen Geist, der da durchweht?
Wahrscheinlich werden mich dafür viele Linke kritisieren, aber ja, ich sehe da einen anderen Geist der Besetzung. Was politisch dabei herumkommt, ist eine andere Frage. Also es ist nicht so, dass ich jetzt euphorisch bin und denke, Deutschland wird jetzt anders. Aber dass man zum Beispiel Wert darauf legt, dass es paritätisch besetzt ist, das ist neu in Deutschland, das gab es nie zuvor. Dass Annalena Baerbock, wie ich jetzt gelernt habe, offenbar Wurzeln in Polen hat, war mir auch nicht klar. Dass Cem Özdemir ein Ministeramt hat, klar, das ist nicht viel. Ich verstehe die Ungeduld all jener, die sich wünschen, dass es mehr sind, dass sie noch sichtbarer werden. Und trotzdem würde ich nicht leugnen, dass sich hier was bewegt.
Wir haben auch jetzt schon über einige Probleme gesprochen, die natürlich die Menschen in Belarus haben, aber auch das schwierige Verhältnis von Deutschland zu Russland aktuell. Natürlich auch das nicht ganz leichte, um es mal diplomatisch auszudrücken, Verhältnis von Deutschland zur polnischen Regierung aktuell. Was würden Sie sagen, Alice Botha als Expertin für Osteuropa bei der Wochenzeitung Die Zeit? Geht die größte Gefahr für die Demokratien in Europa aktuell von osteuropäischen Ländern aus?
Nein, das ist nicht der Fall. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass die osteuropäischen Länder und Polen und Ungarn und Slowakei verdienen den Ausdruck osteuropäisch nicht, weil sie sind eigentlich ja, Mitteleuropa.
Begreifen sich auch selbst überhaupt nicht als
absolut.
Osteuropa.
Mhm. Aber ich nehme an, dass sie diese Länder meinten und vielleicht auch Russland. Ich glaube, dass diese Länder auf eine Art Ventil sind. Also Man zeigt mit dem Finger auf sie, was dort alles falsch läuft und kritisiert auch völlig zu Recht gerade die Justizreform in Polen, was sich dort entwickelt. Aber eben auch, um sich nicht mit den eigenen Problemen befassen zu müssen. Also Österreich macht mir mehr Sorgen als die Slowakei.
Ja, hat auch ein bisschen öfter mittlerweile den Bundeskanzler gewechselt,
glaube
ich.
Absolut, absolut. Und das ist eben der Punkt. Oder man redet über Rechtsextreme in Ungarn. Ja, völlig richtig, wichtig. Und das soll jetzt kein Whataboutism sein. Nur bevor man sozusagen das rechte Problem geografisch auslagert und mit dem Finger auf den Osten zeigt, könnte man vielleicht einmal nach Frankreich schauen, wo möglicherweise Marine Le Pen Präsidentin wird. Oder Italien, wo mit Rechtsradikale an der Regierung lange beteiligt waren. Also das ist einfach so, dass Länder für antidemokratische Strömung, Gesellschaften für antidemokratische Strömung anfällig sind. Und je nachdem, wie resilient eine Gesellschaft ist, kann sie damit umgehen oder eben nicht.
Ich würde nochmal ganz gerne auf eine, ich weiß noch nicht, ob es eine Unterstellung meinerseits ist, Beobachtung eingehen, die Sie auch gemacht haben anhand der Protestbewegung in Belarus. Die Corona-Pandemie, die uns natürlich alle beschäftigt im Alltag, mehr schwer im Moment mal wieder als leichter. Und in Belarus hat sie, weil Lukaschenko an der Spitze des Staates sie einfach abgetan hat oder geleugnet hat, dass dieses Virus überhaupt existiert oder gefährlich ist, noch viel schwerer gewütet als bisher hier in Deutschland. Aber ist die Corona-Pandemie trotzdem in dem Sinne etwas Positives gewesen, weil sie in Belarus in gewisser Weise eigentlich der Auslöser war für die politischen Proteste dann, also der Menschen, die gemerkt haben, in der Pandemie ist unser Staat so offensichtlich nicht nur unfähig, sondern nicht willens, uns zu helfen, dass es in jedem Einzelnen wieder dieses Bewusstsein gefördert hat, wenn ich etwas in dieser Gesellschaft ändern will oder wenn ich meinen Mitmenschen helfen will, dann muss ich es auch selber tun.
Sie war nicht der Auslöser, sondern der Nährboden, der dann wachsen konnte. Alexander Lukaschenko, der damals noch Präsident war, tat ja die Pandemie ab und gab so tolle Tipps wie: Essen Sie Ingwer, trinken Sie Wodka, machen Sie Sport, fahren Sie Trecker, während die Krankenhäuser sich schon füllten, und er verhöhnte eben die Opfer. Und was in Belarus passierte, war sehr, sehr wichtig, und ich bin davon überzeugt, dass es ohne diese Entwicklung die Proteste später nicht geben würde. Und diese Entwicklung sah so aus, dass die Menschen auf einmal nach rechts und links schauten und tatsächlich entdecken, dass sie nicht allein sind. Und das ist in einer Diktatur keine Binse, sondern ein Erweckungsmoment, ja. Also Diktaturen funktionieren so, dass sie den Menschen im Prinzip lehren, den Kopf unten zu halten. Nicht nach rechts, nicht nach links zu gucken. Und vor allem mit dem Wissen aufzuwachsen, von dir hängt nichts ab. Du kannst nichts verändern. Du bist ein Rädchen in diesem System, mach deine Aufgabe. Und dann wirst du auch keine Probleme haben. Und auf einmal erlebten Massen, dass Aktivistinnen und Aktivisten anfangen, Ärzte mit Wasser, mit Kaffee, mit Essen zu versorgen. Dass man anfängt, Kissen zu nähen für Menschen, die auf der Bauchlage gelagert werden mussten. Dass mit 3D-Druckern medizinisches Equipment hergestellt wird. Und dieser Gemeinschaftssinn und dieser Geist, der da im Prinzip sich entfalten konnte, der war Voraussetzung für das, was danach kam.
Es ist vielleicht ein bisschen eine schräge Parallele, soll es auch nicht sein, aber übertragen auf unsere Situation, meinen Sie, wir betonen in Bezug auf die Corona-Pandemie im Moment zu stark das spalterische Potenzial und schauen nicht konzentriert genug darauf, dass es auch bislang eine große solidarische Gesellschaftsleistung war?
Ich bin mir nicht sicher, ob die solidarische Gesellschaftsleistung
tatsächlich stattgefunden hat.
Ja, ob sie so groß war.
Ja.
Ich glaube, das bleibt noch abzuwarten. Und ich glaube, über die Spaltung zu sprechen, ist im kleinen Rahmen sehr nachvollziehbar. Ich glaube, fast jeder kennt jemanden, der auf einmal sich nicht impfen lassen will oder sich nicht testen lassen will oder keine Maske tragen will oder keine Rücksicht nimmt, wenn man erklärt, wie die Situation daheim ist, warum dieses oder jenes nötig ist. Und das schmerzt, das ist auch furchtbar. Und dann holen ja gerade diese Menschen irgendwie die Diktatur als Referenzpunkt.
Diktaturvergleich.
Ja,
mhm.
Was natürlich absurd ist und falsch und auch verachtend gegenüber all denen, die in Diktaturen sich erheben. Aber die Spaltung wird politisch überbetont. Also ich wundere mich tatsächlich, wie lange ein Großteil der Gesellschaft sehr vernünftig war und akzeptiert hat, was für große Entbehrungen politisch verlangt werden. Geburtstage nicht zu feiern, Weihnachten nicht zu feiern, Freunde nicht zu treffen, Angehörige nicht zu sehen, Menschen in Altenheimen, die allein in ihren Zimmern leben oder gelebt haben, Menschen, die ihre Berufe verlieren, weil irgendwie ein Gastronom eben nicht endlos weitermachen kann oder Musiker oder Fotografinnen. Und trotzdem trägt die überragende Mehrheit die Maßnahmen mit. Und dann gibt es eben diesen Teil, der dazu nicht bereit ist. Und diesem Teil wird wahnsinnig viel Gehör geschenkt. Und da wird eine Spaltung herbeigeredet, indem man so tut, als wären sozusagen 50% der Meinung, das geht nicht. Und 50% sind der Meinung, das geht. Das bildet nicht die Realität ab. Das sieht man auch an den Umfragen, beispielsweise zur Impfpflicht, die mich wirklich überrascht haben, wie viele Menschen in Deutschland eine Impfpflicht befürworten. Und mir zeigt, dass das all jene, die wirklich radikal dagegen sind, ich meine nicht all jene, die Angst haben, ich meine nicht die Joshua Kimmichs, die verunsichert sind und vielleicht auch Situationen falsch einschätzen, sondern wirklich die Radikalen, die man nicht mehr erreichen wird, das ist ein kleiner Prozentsatz.
Ist es dann etwas, was wir möglicherweise, so schrecklich es auch im Moment ist in Belarus, lernen können von den Menschen dort, was zwischenmenschliche Solidarität anbelangt?
Nein, ich glaube nicht, dass wir dahingehend etwas von den Menschen in Belarus lernen können. Was wir von ihnen lernen können, ist, was es bedeutet, so viel zu riskieren für eine größere Sache. So viel Mut zu zeigen, obwohl kaum Aussicht auf Erfolg derzeit besteht. Und ich glaube auch, dass wir es ihnen schuldig sind, immer und immer und immer wieder darüber zu sprechen, Öffentlichkeit herzustellen, hinzugucken, weil das Einzige ist, was diese Menschen haben.
Klingt jetzt ein bisschen flapsig zum Schluss. Was glauben Sie, über wen reden wir länger? Über Lukaschenko oder über Corona?
Gute Frage.
Schwere Frage zum
Ausstieg. Ja, das ist wirklich eine schwere Frage. Über Corona werden wir vermutlich jetzt auch Jahrzehnte sprechen, weil die Viren einfach da sein werden, sich verändern werden und ein Teil unseres Alltags werden. Aber ich glaube, dass Alexander Lukaschenko sehr lange noch sich womöglich halten wird. Was meine ich mit sehr lange? Dass das nicht in ein paar Monaten vorbei ist, sondern dass wir als Beobachterinnen und Beobachter auch einen längeren Atem brauchen und diesen Aufstand nicht als gescheitert ansehen, weil nächstes Jahr immer noch der EU droht und Migranten missbraucht und instrumentalisiert, um Druck auszuüben, sondern weil sich politische Prozesse manchmal über einen sehr, sehr langen Zeitraum abspielen. Und heute, während wir sprechen, ist der 40. Jahrestag des polnischen Kriegsrechts. Ein gutes Jahr, nachdem die Solidarność sich gegründet hatte, verhängte das Regime das Kriegsrecht und es sah aus, als würde alles in Repression und Dunkelheit auf ewig versinken. Das Kriegsrecht war einer der Gründe, warum meine Eltern keine Zukunft mehr in Polen sahen und ausgereist sind, einige Jahre später. Und es stellt sich raus, dass 1989 der große Wandel kam, dass die Akteure der Solidarność sich durchsetzen konnten, dass sich die demokratische Bewegung durchsetzen konnte. Und deshalb sollten wir auch die Geduld haben beim Hingucken und nicht erwarten, dass solche grundlegenden Prozesse in einem Jahr oder in zwei Jahren vonstatten gehen, sondern manchmal sehr viel länger brauchen.
Wahrscheinlich eher Generationen.
Hoffentlich nicht.
Trotzdem ein bisschen Hoffnung zum Schluss und Aufforderung für einen langen Atem. Ich danke Ihnen sehr, Alice Botha, für das Gespräch.
Danke für die Einladung.